Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einführung und Vorstellung. Nahe, ferne Heimat, 60 Jahre Kriegsende und Vertreibung, so heißt die Wanderausstellung, die heute eröffnet wird. Die Ausstellung handelt davon, wie Menschen, die auf der Flucht waren oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden, ihre Situation 1945 erlebten. Den räumlichen Bezug bildete das Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien, damals Tschechoslowakei, oder in Regionen ausgedrückt Sachsen, Schlesien und Böhmen. Sehen wir uns als erstes an, wie sich diese Regionen vor und nach 1945 verändert haben. Diese erste Karte zeigt Deutschland in den Grenzen von 1937. Sachsen und Schlesien sind Teile des Deutschen Reiches. Östlich davon befindet sich Polen. Polen mit dem Korridor zur Ostsee und südlich davon die Tschechoslowakei. Die zweite Karte zeigt die Expansion Deutschlands in den darauffolgenden Jahren 1938 und 1939. Im März 1938 wird Österreich annektiert, im September 1938 das Sudetenland, im März 1939 wird das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren errichtet, im Herbst 1939 Polen angegriffen und zerstückelt. Das Ergebnis dieser Veränderungen zeigt die dritte Karte. Es gibt keine Tschechoslowakei mehr, es gibt auch keinen Staat Polen mehr. Die westlichen Teile Polens sind in das Reich eingegliedert, der sogenannte Wartegau. Der zentrale und südliche Teil Polens ist als das sogenannte Generalgouvernement unter deutscher Verwaltung. Die östliche Hälfte Polens hat Stalin annektiert. Rosa eingezeichnet sind die Grenzen Polens vor dieser Aufteilung. Und die Tschechoslowakei ist völlig zerstückelt. Die Sudetengebiete sind Teil des Deutschen Reiches. Das Protektorat ist ebenfalls unter deutscher Verwaltung und die Slowakei ist als eigener Staat herausgelöst. Wenige Jahre später haben sich diese Verhältnisse aber noch einmal drastisch verändert. Deutschland hat den Krieg verloren, die Tschechoslowakei und Polen sind wieder souveräne Staaten, die Tschechoslowakei hat die 1938 verlorenen Sudetengebiete wieder zurückbekommen, Polen hat sich bis an die Oder und an die Lausitzer Neiße nach Westen ausgedehnt, ganz Schlesien gehört nun zu Polen. Die Ostgebiete Polens sind bei der Sowjetunion geblieben. Deutschland ist geteilt, Sachsen gehört zur sowjetischen Besatzungszone bzw. dann zur DDR. Mit diesen großen territorialen Veränderungen sind auch große Bevölkerungsbewegungen verbunden. Millionen Menschen flüchteten, wurden vertrieben oder umgesiedelt. Die senkrechten Balken auf der Karte illustrieren die Zahlen und die nationale Zugehörigkeit. Blau sind die Deutschen eingezeichnet, gelb die Polen, in dieser grünlichen Farbe die Tschechen und Slowaken und in dunkelgrün die Ukrainer und Russen. Die größten Balken stehen für die Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Schlesien, zusammen 6,2 Millionen. Wenn Millionen von Menschen zwangsläufig ihre Heimat verlassen, dann müssen sie auch irgendwo Aufnahme finden. Für Deutschland zeigt die Karte anhand von Kreisdiagrammen den Anteil der Flüchtlinge und Vertriebene in den verschiedenen Regionen an der Gesamtbevölkerung. Sachsen liegt da mit 670.000 bzw. 12,2% eher im unteren Bereich. Sehr viel höhere Anteile an Flüchtlingen und Vertriebenen haben etwa Mecklenburg Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Zu den wenigen Regionen, in denen der Anteil von Flüchtlingen und Vertriebenen noch niedriger ist als in Sachsen, gehört das südliche Württemberg und Baden. Das hat damit zu tun, dass die Franzosen ihre Besatzungszone anfangs gegen den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen abriegelten. Erst ab 1948 fand innerhalb Deutschlands ein Ausgleich der Vertriebenen und Flüchtlinge statt. Die territorialen Veränderungen und unfreiwilligen Bevölkerungsverschiebungen der Kriegs- und Nachkriegszeit bilden den Hintergrund für die Ausstellung. Die Ausstellung selbst lenkt den Blick auf die persönlichen Schicksale der betroffenen Menschen und ihre traumatischen Erfahrungen. Das persönliche Erleben von Deutschen, Polen, Tschechen und Juden spiegelt das Zusammentreffen mehrerer miteinander verknüpfter historischer Entwicklungsstränge. Da ist zuvorderst der von Hitler verursachte Zweite Weltkrieg, der alle diese Schicksale überhaupt erst möglich machte. Da ist die nationalsozialistische Volkstums- und Lebensraumpolitik mit der Germanisierung polnischer Gebiete, der Vertreibung und Ermordung von Polen, der Judenvernichtung und der Ausbeutung von Bewohnern des ganzen östlichen Europas als Zwangsarbeiter im Reich. Da ist aber auch die Politik der Sowjetunion unter Stalin mit der Annexion großer Teile des polnischen Staates und den daraus resultierenden Zwangsumsiedlungen nach Westen. Und da ist am Ende der große Komplex der Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung von Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus den an Polen übergebenen Gebieten des Reiches. Ich werde im Folgenden versuchen, diese wichtigen Entwicklungsstränge zu verfolgen, Zusammenhänge aufzuzeigen und damit die historischen Hintergründe dessen, was Sie danach selbst in der Ausstellung lesen und ansehen können, zu skizzieren. In einem ersten Kapitel werde ich auf die nationalsozialistische Volkstums- und Lebensraumpolitik 1938 bis 1945 eingehen, in einem zweiten auf die politischen Entscheidungen, die zur Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen aus dem östlichen Europa führten. Im dritten Kapitel werde ich den Ablauf von Vertreibung und Zwangsaussiedlung beschreiben und im letzten Kapitel ein paar Überlegungen zur Bilanz der Vertreibungen und Umsiedlungen anstellen. Zunächst also zur nationalsozialistischen Volkstums- und Lebensraumpolitik. Das östliche Europa stellte, wie schon ein Blick auf die Sprachenkarte von 1910 zeigt, in ethnisch-nationaler Hinsicht eine über die Jahrhunderte gewachsene Gemengelage von Deutschen, Polen, Tschechen, Juden und anderen Gruppen dar, die schon lange vor dem Nationalsozialismus durchaus konfliktreich zusammen und nebeneinander lebten. Als sich im 19. Jahrhundert die Idee des Nationalstaates und des Nationalismus immer mehr durchsetzte und breite Teile der Gesellschaft sowohl bei den Deutschen als auch bei den Polen und Tschechen mobilisierten, mündete das in schwere Nationalitätenkonflikte, die auf verschiedenen Ebenen von der großen Politik bis hinunter in die Gemeinden und Vereine ausgetragen wurden. Eine Idylle war das schon vor dem Ersten Weltkrieg nicht gewesen, und als nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen neu gezogen wurden, gingen die Konflikte unter anderen Vorzeichen weiter. Daneben gab es natürlich auch das friedliche und unproblematische Miteinander, aber die Konflikte waren in allen Ebenen der Gesellschaft präsent. Was es allerdings in dieser Konfliktgemeinschaft nicht gegeben hatte, das waren Massenmord und brutale Vertreibungen. Diesen Phänomenen im östlichen Europa den Weg bereitet zu haben, ist das zweifelhafte Verdienst Hitlers und der Nationalsozialisten. Die nationalsozialistische Expansionspolitik konzentrierte sich in ihrer ersten Phase auf Gebiete mit einer deutschen Bevölkerungsmehrheit, die, wie es in der damaligen Diktion hieß, heim ins Reich geholt wurden. 1935 das Saarland, im März 1938 Österreich, im Oktober 1938 das Sudetenland und im März 1939 das Memelgebiet. Die Deutschen in diesen Ländern erlagen unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise mehrheitlich der Wunschvorstellung von einem neuen Aufbruch im Rahmen des Deutschen Reiches. Was die Menschen, die Hitler damals zujubelten, nicht wussten: ihm, Hitler, ging es nicht um das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen, sondern um die Zerstörung des Staates Tschechoslowakei, der ein lästiges Hindernis für die deutschen Pläne in Osteuropa darstellte. Spätestens seit 1935, als die Tschechoslowakei ein Bündnis mit der Sowjetunion geschlossen hatte, war seitens Hitler der Wille, wuchs seitens Hitler der Wille, diesen Staat zu zerstören. Die politische Führung der Sudetendeutschen in Gestalt von Konrad Henlein, dem Führer der Sudetendeutschen Partei, machte sich dabei zum Werkzeug Hitlers. Henlein versicherte im November 1937 Hitler seiner Unterstützung bei dem Ziel, nicht nur die Sudetengebiete, sondern den gesamten böhmisch-mährisch-schlesischen Raum an das Reich anzuschließen. November 1937, Henlein dient sich praktisch Hitler an, macht sich zum Werkzeug der nationalsozialistischen Expansion. Auch ihm ist in dieser Situation klar, es geht nicht mehr nur um die Sudetendeutschen und deren Anschluss an das Reich, es geht darum, die Tschechoslowakei zu zerstören. Die Sudetendeutschen waren nach dem Ersten Weltkrieg gegen ihren Willen, gegen den Willen ihrer politischen Vertreter, genauer gesagt, in den neuen Staat Tschechoslowakei einbezogen worden. Sie siedelten relativ, aber nicht vollkommen kompakt in den Randgebieten. In den 20er Jahren hatte es vorübergehend so ausgesehen, als hätten sie sich mit ihrer Lage versöhnt. Zu zwei Drittel wählten sie Parteien, die mit den Tschechen zusammenarbeiteten und sogar Ministerposten erhielten. Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und der Erfolge Hitlerdeutschlands nach 1933 tendierten sie aber im Laufe der 30er Jahre immer mehr nach rechts. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 brachen die demokratischen Parteien der Sudetendeutschen weitgehend zusammen, während Henleins Sudetendeutsche Partei, die nun offen nationalsozialistisch auftrat, bei den Kommunalwahlen 90% der deutschen Stimmen errang. Hitler zwang die Tschechoslowakei im September 1938 zur Abtretung der mehrheitlich von Deutschen bewohnten Randgebiete. Geregelt wurde das im Münchner Abkommen unter Mitwirkung von Großbritannien und Frankreich, die sich davon die Befriedung eines Konfliktherdes erhofften. Das Gegenteil trat ein. Für Hitler war nämlich der Anschluss der Sudetengebiete nur ein Zwischenziel auf dem Weg zur Zerschlagung der Tschechoslowakei. Wenige Monate später, im März 1939, folgte bereits der nächste Schlag, nämlich der Einmarsch in Prag und die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren. Nach der Annexion des Sudetenlandes verließen ca. 250.000 Tschechen, aber auch viele Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten aus den Reihen der Sudetendeutschen ihre Wohnorte und flüchteten über die neue Grenze in die verbliebene Tschechoslowakei. Die deutsche Politik im Protektorat Böhmen und Mähren war relativ gemäßigt. Hitler legte hier Priorität auf Stabilität und Ruhe, damit die Rüstungsproduktion auf Hochtouren laufen konnte. Erst sollte der Krieg gewonnen werden, dann wollte man sich um die Germanisierung der böhmischen Länder kümmern. Konzepte dafür wurden allerdings schon entwickelt. Für die Zeit nach dem Krieg war geplant, die Tschechen nach rassischen Gesichtspunkten in verschiedene Kategorien einzuteilen und einen großen Teil zu assimilieren. Diejenigen, die sich nicht für die Assimilierung, sprich Germanisierung, eigneten, sollten ermordet, sterilisiert und ausgesiedelt werden. Während des Krieges fanden in den böhmischen Ländern nur in kleinem Maßstab Umsiedlungen statt. Die eigentliche Umgestaltung der ethnischen Verhältnisse sollte erst nach dem gewonnenen Krieg erfolgen. Auf jeden Fall gingen die Nationalsozialisten bei all ihren Planungen davon aus, dass es nie wieder einen Staat Tschechoslowakei geben werde, sondern die böhmischen Länder als Reichsgebiet völlig eingedeutscht würden. In Polen praktizierten die Nationalsozialisten schon während des Krieges eine radikalere Germanisierungspolitik. Polen wird entvölkert und mit Deutschen besiedelt, erklärte Hitler unmittelbar vor dem Angriff auf Polen. Mit der Durchführung der Germanisierungspolitik beauftragte er den Reichsführer SS Heinrich Himmler, den er zum Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums ernannte. Polen wurde zum Experimentierfeld für Techniken, mit denen man ein deutsch-dominiertes Osteuropa schaffen wollte. Diese Politik setzte voraus, dass es auch nach dem Krieg keinen polnischen Staat mehr geben würde und die Deutschen dort völlig freie Hand hätten. Nach der Niederlage Polens wurde der Staat im Herbst 1939 komplett zerstückelt. Der Norden und Westen wurde dem Deutschen Reich eingegliedert, die Mitte und der Süden bildeten das Generalgouvernement, der Osten wurde von der Sowjetunion annektiert. Sowohl Hitler als auch Stalin dezimierten die polnischen Eliten durch gezielten Massenmord. In den eingegliederten Gebieten, also in diesen Gebieten Reichsgau-Wartheland und den an Ostpreußen angeschlossenen Gebieten, wurde sofort mit der Germanisierung begonnen. Der deutsche Bevölkerungsanteil in diesen Gebieten lag aber nur bei etwa 10%. Das heißt, man musste ca. 7,8 Millionen Polen und 700.000 Juden durch Deutsche ersetzen. Bis zum Frühjahr 1941 wurden etwa 400.000 Polen und Juden aus diesen eingegliederten Gebieten in das Generalgouvernement vertrieben. Der Besitz der Ausgesiedelten wurde konfisziert und es wurde ihnen erlaubt, nur eine geringe Summe Bargeld und 25 bis 30 Kilogramm Handgepäck mitzunehmen. Den Deportierten gab man oft weniger als eine Stunde, um ihre Sachen zu packen und die Wohnung zu verlassen. An die Stelle der vertriebenen Polen und Juden siedelte man Deutsche aus dem Reich sowie Volksdeutsche aus Osteuropa an. Letzteres erfolgte im Zusammenhang einer größeren Aktion, die unter der Parole Heim ins Reich durchgeführt wurde. Hitler beschrieb im Oktober 1939 nach dem Polenfeldzug als Grundidee dieser Umsiedlungen das Ziel, die ethnografischen Verhältnisse in Osteuropa neu zu ordnen, sodass am Ende die Nationalitäten kompakter siedelten und sich zwischen ihnen besser als vorher Grenzen ziehen ließen. Der ganze Osten und Südosten Europas sei, Zitat Hitler, zum Teil mit nicht haltbaren Splittern des deutschen Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine Ursache fortgesetzter zwischenstaatlicher Störungen. Es gehört daher zu den Aufgaben einer weitschauenden Ordnung des europäischen Lebens, hier Umsiedlungen vorzunehmen, um auf diese Weise wenigstens einen Teil der europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen. Zitat Ende. Diese Idee durch eine Entmischung ethnografisch komplizierter Gemengelagen, Konfliktherde zu beseitigen, war keine Erfindung Hitlers, sondern auch in demokratischen Ländern weithin akzeptiert. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Westmächte dieses Prinzip propagiert und versucht, damit den griechisch-türkischen Konflikt langfristig zu entspannen. Der 1923 zwischen der Türkei und Griechenland geschlossene Vertrag von Lausanne bildete den Präzedenzfall für Zwangsumsiedlungen als ein international anerkanntes Mittel zur Befriedung von Krisenregionen. Die betroffenen Griechen und Türken waren zwar alles andere als zufrieden, die Aktion war eine menschliche Katastrophe, trotzdem galten diese Umsiedlungsaktionen von 1923 in der Folgezeit in der europäischen öffentlichen Meinung, in der Politikberatung und auch bei den Politikern als ein Erfolg, als ein Musterbeispiel, wie man so ein Problem lösen kann. Von den Umsiedlungen der Aktion Heim ins Reich betroffen waren verschiedene deutsche Minderheiten in Osteuropa sowie die Südtiroler. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Umsiedlungen nicht wirklich dem Zweck dienten, wie Hitler das vorschob in dem Zitat, Konflikte zu beseitigen, sondern dass es Hitler und seinen Leuten darum ging, das geschlossene deutsche Siedlungsgebiet nach Osten vorzuschieben. In Streulage siedelnde Minderheiten, die weit von Deutschland entfernt waren, wurden näher herangeholt und dazu benutzt, die slawisch-deutsche Übergangszone zu germanisieren. Man sieht es hier an den eingezeichneten Umsiedlungsströmen aus dem Baltikum, aus Wolhynien, aus Bessarabien, aus der Bukowina, also aus vom Deutschen Reich weit entfernten Gebieten werden die Leute zurückgeholt und werden hier im Wartegau angesiedelt, um dort den deutschen Bevölkerungsanteil zu erhöhen und die Polen langfristig in eine Minderheitenposition zu bringen. Die Umsiedlungen der Volksdeutschen erfolgten auf der Grundlage von Verträgen mit den betroffenen Ländern und nach dem Prinzip der Freiwilligkeit. Dennoch war es für viele ein Verlust der Heimat, den sie sich so nicht gewünscht hatten. Die meisten optierten für die Umsiedlung nicht, weil sie sich immer schon gewünscht hatten, heim ins Reich zu gehen, sondern weil sie nicht unter die Herrschaft Stalins geraten wollten. Fast alle dieser Gebiete, aus denen die Deutschen rückgesiedelt wurden, sind ja Gebiete, man sieht es ja an der grünen Färbung, die von der Sowjetunion annektiert wurden. Und die Alternative war, entweder dort zu bleiben und unter sowjetische Herrschaft zu kommen. Und was das bedeutete, konnte man sich ungefähr vorstellen, nach dem, was in den 30er Jahren passiert war, oder eben für die Umsiedlung nach Deutschland zu optieren. Ernüchtert waren sehr viele von diesen Umsiedlern, wenn sie sich auf polnischen Höfen im Wartegau wiederfanden und mitbekamen, dass die Besitzer dieser Höfe kurz davor vertrieben worden waren, um ihnen Platz zu machen. Insgesamt wurden während des Krieges mehr als 800.000 Volksdeutsche ins Reich umgesiedelt, die meisten davon in die polnischen Gebiete. Hinzu kamen ca. 400.000 Deutsche aus dem Altreich. Mit diesen insgesamt 1,2 Millionen Menschen war aber das Reservoir an potenziellen Umsiedlern auch schon erschöpft. Die Verantwortlichen mussten erkennen, dass die Idee, die Bevölkerung Polens auszutauschen, nicht funktionierte, zumindest nicht kurzfristig. Man kehrte daher in den eingegliederten Gebieten zu der traditionellen Politik der Assimilation zurück und teilte die Bevölkerung in verschiedene Kategorien ein, ähnlich wie das ja auch für die Tschechen geplant war. Diejenigen Personenkreise, die man für eindeutschungsfähig einstufte, wurden in die sogenannte deutsche Volksliste eingetragen. Besonders in Schlesien wurden auf diese Weise viele Polen zu künftigen Deutschen erklärt, teilweise gegen ihren Willen. Insgesamt erhielten über die deutsche Volksliste ca. 1,7 Millionen Polen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Mehrheit von ca. 6 Millionen Polen, die nach wie vor in den eingegliederten Gebieten lebten, wurden in einem rechtlichen Schwebezustand belassen. Sie mussten damit rechnen, früher oder später abgeschoben zu werden. In Bezug auf das Generalgouvernement verfolgte Himmler zwar ebenfalls das mittelfristige Ziel der Germanisierung, das nahe Ziel während des Krieges war aber die möglichst effektive Ausbeutung des Landes für die Kriegswirtschaft, ähnlich wie im Protektorat. Bis 1942 wurde rund 1 Million Polen zur Zwangsarbeit aus dem Generalgouvernement ins Reich verschickt. Im Generalgouvernement selbst wurde ein Terrorregime errichtet, um die einheimische Bevölkerung auf den Stand eines Sklavenvolkes zu drücken und ihre Führungsschicht auszulöschen. Der jüdische Bevölkerungsanteil wurde systematisch ausgerottet. Insgesamt kamen während der deutschen Besetzung Polens 5 bis 6 Millionen polnische Staatsbürger ums Leben, darunter 3 Millionen Juden. Die Germanisierung des Generalgouvernements wurde ähnlich wie im Falle des Protektorats Böhmen und Mähren auf die Zeit nach dem Krieg verschoben. In einer begrenzten Region der Gegend um Zamość unternahm man allerdings 1942 einen Probelauf der Germanisierungspolitik. Er stand im größeren Zusammenhang des Generalplans Ost. Dieser Plan, den Heinrich Himmler in Auftrag gegeben hatte, sah vor, innerhalb von 25 Jahren fast 5 Millionen Deutsche im annektierten Polen und im Westteil der Sowjetunion anzusiedeln. Also zur Orientierung hier, das ist eine etwas unübersichtliche Karte, das zeigt Osteuropa, hier oben die Ostsee, das Baltikum, die Krim, Schwarze Meer, Ukraine und diese vierten Teile, das sollten sogenannte Siedlungsmarken sein, die von Deutschen besiedelt werden sollten, also überwiegend im Baltikum, die Krim und ein Teil der Ukraine und diese dunklen Kreise und Rauten, das sollten sogenannte Siedlungsstützpunkte sein, also eine etwas dünnere Form der Germanisierung. Und das Ziel war praktisch hier, diesen gesamten Raum Baltikum, Polen, Weißrussland, Ukraine langfristig zu germanisieren. Millionen slawischer und jüdischer Bewohner dieser Region sollten versklavt, vertrieben und ermordet werden. Die Verwirklichung des Generalplans Ost beschränkte sich auf Siedlungsexperimente im Generalgouvernement. Himmler bestimmte dieses Gebiet um Zamość im Juli 1941 zum ersten Großsiedlungsgebiet. Ziel war die allmähliche Herstellung einer Siedlungsbrücke vom Baltikum nach Siebenbürgen, um hier mal so eine praktisch deutsch besiedelten Riegel einzuziehen. Das verbleibende Polentum sollte, Zitat, siedlungsmäßig eingekesselt und allmählich wirtschaftlich und biologisch erdrückt werden. Zu viel zu dem Beitrag, den die Deutschen selbst zur Radikalisierung der Nationalitätenpolitik im östlichen Europa leisteten. Er steht in einem Kausalzusammenhang zu dem, was am Ende des Krieges mit den Deutschen geschah. Auf diese andere Seite des Geschehens möchte ich im Folgenden eingehen. Zunächst zu der Frage, wie die politischen Entscheidungen zur Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen aus dem östlichen Europa zustande kamen und welche Motive dabei eine Rolle spielten. Ausgangspunkt der tschechischen Vertreibungspläne waren die Erfahrungen des Jahres 1938. Wenn man sich diese Karte ansieht, dann erkennt man unschwer, dass die strategische Position der verbleibenden Tschechoslowakei nach dem Anschluss der Sudetengebiete eigentlich eine aussichtslose ist, sodass die amputierte Tschechoslowakei im März 1939 keinen Widerstand gegen die deutsche Besetzung leistete. Die tschechoslowakischen Politiker zogen aus diesen Vorgängen die Schlussfolgerung, dass es nie wieder eine solche Konstellation geben dürfe, in der eine 3 Millionen starke deutsche Bevölkerung mitsamt ihrem Siedlungsgebiet zum Nachbarstaat überwechselt. Daraus resultierte die Überlegung, die Zahl der Deutschen in der Tschechoslowakei nach dem Krieg drastisch zu verringern. Das eigentliche und ursprüngliche Motiv für die Vertreibung der Sudetendeutschen sind somit die Ereignisse von 1938. Die deutsche Besatzungspolitik im Protektorat trug zur weiteren Radikalisierung dieser Idee bei, stand aber nicht an ihrem Anfang. Ausgangspunkt der polnischen Annexions- und Vertreibungspläne war die überraschend schnelle Niederlage Polens im September 1939, die ebenfalls mit einer ungünstigen strategischen Lage zu tun hat. Polen war sozusagen in der Zange zwischen den Truppen, die aus Ostpreußen angriffen, und denen, die aus Westen und aus Schlesien angriffen. Auch daraus werden Schlussfolgerungen gezogen und die polnischen Politiker beschließen, dass künftig Ostpreußen und Oberschlesien unter polnischer Kontrolle stehen müssten, um so eine fatale Konstellation für die Zukunft zu vermeiden. In der tschechischen Exilpolitik und damit auch in der Planung der Vertreibung dominierte der langjährige tschechoslowakische Außenminister und Staatspräsident Beneš. Als letzte verzweifelte Antwort auf die auf den sich abzeichnenden Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich hatte Beneš Mitte September 1938, also kurz vor dem Münchner Abkommen, der französischen Regierung einen geheimen Plan unterbreitet, der bereits mit dem Element der Umsiedlung operierte. Er hatte damals vorgeschlagen, die Tschechoslowakei könne ein Drittel der Sudetendeutschen durch die Abtretung kleiner Grenzgebiete loswerden. Das ist hier skizziert auf dieser handschriftlichen Karte in Anführungszeichen. Diese kleinen Zipfel, die er hier eingezeichnet hat, das waren Gebiete, die mitsamt den, wo die Deutschen mitsamt ihrem Territorium sozusagen ausgegliedert werden sollten aus der Tschechoslowakei. Ein Drittel sollte ausgesiedelt werden und ein Drittel, besonders die Demokraten, Sozialisten und Juden, könnten in der Tschechoslowakei bleiben. Während des Krieges bemühte sich Beneš im Londoner Exil, die Zustimmung der Alliierten zur Aussiedlung wenigstens eines Teils der Deutschen aus der Tschechoslowakei zu erreichen. Bis 1945 hielt er grundsätzlich an dieser 1938 angedachten Kombinationslösung von Teilabtretung, Teilaussiedlung und des Verbleibens eines Teils der Deutschen in der Tschechoslowakei fest. Allerdings wurden mit fortschreitendem Kriegsverlauf die Gebiete, die er bereit war abzutreten an Deutschland, immer kleiner und damit der Teil der Bevölkerung, die ausgesiedelt oder vertrieben werden sollte, immer größer. Am Ende stand dann eben diese Lösung, dass gar kein Gebiet abgetreten wurde, dafür die deutsche Bevölkerung vollständig ausgesiedelt wurde. Die zunehmende Verschiebung in Richtung auf eine möglichst vollständige Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei hatte aber nicht nur mit der sich abzeichnenden totalen Niederlage Deutschlands zu tun, sondern auch mit dem Einfluss der Widerstandsbewegung im Protektorat. Die Führer der tschechischen Widerstandsbewegung im Protektorat lehnten unter dem Eindruck der deutschen Politik, die sie ja sehr viel näher erlebten als Beneš im Exil, jeglichen Kompromiss ab und waren schon sehr früh für radikale Lösungen, radikale Aussiedlungslösungen. Die Polen waren mit dem Problem konfrontiert, dass sie nicht nur von Deutschland, sondern auch von der Sowjetunion angegriffen worden waren. Die Sowjetunion hatte, wie im Hitler-Stalin-Pakt vereinbart, große Teile von Ostpolen besetzt und in weiterer Folge annektiert. Stalin machte bereits im Herbst 1941 gegenüber den Westmächten deutlich, dass er nicht daran denke, diese annektierten Gebiete nach dem Krieg wieder herauszurücken. Er ventilierte schon früh die Idee, Polen für diese Verluste im Osten mit deutschen Gebieten zu entschädigen. Diese Karte aus dem Jahr 1943 zeigt Stalins Vorstellungen von den künftigen Grenzen Polens. Das ist noch nicht ganz das, was am Ende rauskommt. Sie sehen, der größere Teil Schlesiens ist da noch bei Deutschland, aber Ostpreußen wird annektiert, hier Pommern und Oberschlesien. Unabhängig von solchen Kompensationslösungen erhob die polnische Exilregierung in London seit Oktober 1939 Anspruch auf Ostpreußen und seit Anfang 1940 auch auf den deutschen Teil von Oberschlesien. Die Exilregierung glaubte anfangs, die Gebietsverluste im Osten gegenüber der Sowjetunion verhindern zu können. Als sie erkannte, dass das nicht möglich war, schwenkte auch sie auf die Kompensationslösung mit einer Grenze an Oder und Glatzer Neiße an. Vorstellungen, die Grenze bis zur Lausitzer Neiße vorzuschieben, wie es dann letztlich geschah und wie sie die polnische Widerstandsbewegung im Generalgouvernement vertrat, solche Vorstellungen lehnte die Exilregierung bis 1945 ab. Schon im Frühjahr 1940 hielt eine Mehrheit der wissenschaftlichen Berater des britischen Foreign Office die Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, Polen und aus demjenigen Teil Ostdeutschlands, der an Polen fallen sollte, für nötig. Zumindest aber aus Ostpreußen, Oberschlesien und dem Sudetenland. Die britische und französische Regierung waren zu dieser Zeit noch anderer Auffassung. Sie waren 1940 noch bereit, im Falle eines Kompromissfriedens den Deutschen der Tschechoslowakei und sogar Polens Selbstbestimmung einzuräumen. Erst unter dem Eindruck der deutschen Luftangriffe auf britische Städte wandelte sich die Stimmung in der britischen Bevölkerung so weit, dass die Forderungen der Exilregierungen nach einer radikaleren Lösung des Problems auch bei den Ministern und bei den Beamten des Foreign Office Anklang fanden. Im Juli 1942 erklärte das britische Kriegskabinett seine Zustimmung zu dem, Zitat, allgemeinen Grundsatz des Transfers von deutschen Minderheiten nach dem Krieg. Diese Entscheidung beruhte auf wissenschaftlichen Gutachten, die davor warnten, die Staaten Ostmitteleuropas abermals, so wie das nach dem Ersten Weltkrieg geschehen war, mit großen deutschen Minderheiten zu belasten. Aus dieser grundsätzlichen Überlegung heraus resultierte die Empfehlung, man solle aus den Gebieten, die an Polen fallen würden, die deutsche Bevölkerung vollständig entfernen. Man wollte nicht wieder so eine Krisensituation wie in der Zwischenkriegszeit, dass es starke deutsche Minderheiten gibt jenseits der Grenze und dann möglicherweise wieder Revisionsforderungen und wieder eine Instrumentalisierung und das ganze Spiel von vorne, was man zwischen 1933 und 1939 erlebt hat. Im Zusammenhang damit, dass die Briten 1943 Stalins Forderung nach Beibehaltung der neuen polnisch-sowjetischen Grenze akzeptierten, bemühten sie sich, die Zustimmung der polnischen Exilregierung zu erreichen, indem sie ihr die stalinsche Kompensationslösung schmackhaft machten. Die Briten boten Ostpreußen, Danzig, Oberschlesien, Pommern und letztlich auch Niederschlesien bis zur Oder als Entschädigung für die an die Sowjetunion abzutretenden Gebiete. Die Beratungsgremien der amerikanischen Regierung standen der Methode des Bevölkerungstransfers skeptischer gegenüber. Sie gingen unter dem Eindruck der Leiden von Vertriebenen beim griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch und der nationalsozialistischen Umsiedlungspolitik zunächst vom Grundsatz möglichst kleiner Grenz- und Bevölkerungsverschiebungen aus. Unter dem Einfluss von Churchill und Stalin ließ sich der amerikanische Präsident Roosevelt aber letztlich auf weitergehende Gebietsveränderungen und Umsiedlungen ein. In Jalta stimmte er der Ausdehnung Polens bis zur Oder und auf der Potsdamer Konferenz dann eben auch der Ausdehnung bis zur Lausitzer Neiße zu. Diese Karte hier ist eine Karte aus britischer Provenienz und ich habe sie deswegen gewählt, um diesen weit verbreiteten Vorurteil was entgegenzusetzen. Die Westmächte hätten gar nicht gewusst, was sie da machen. Sie hätten Lausitzer und Glatzer Neiße verwechselt und so weiter. Da schwirren immer wieder so merkwürdige Behauptungen herum, besonders in Bezug auf die Amerikaner. Die hätten doch gar nicht gewusst, wie da eigentlich in Europa die Verhältnisse sind. Das ist in keiner Weise zutreffend. Sowohl die britische als auch die amerikanische Regierung hatten Fachleute, die sehr genau Bescheid wussten und die, wie diese Karte zeigt, auch sehr genau über die ethnografischen Verhältnisse Bescheid wussten und sehr kalkuliert mit diesem Problem umgingen, hier verschiedene Varianten erwogen und ausrechneten, wie viele Menschen dann davon betroffen sind, auch überlegten, was das dann für Deutschland für Folgen hätte, wenn so und so viele Millionen dann in das Nachkriegsdeutschland kommen. Also das sind dieses Endergebnis von 1945, das ist nicht irgend so ein Zufallsergebnis, was man blind irgendwie auf der Karte eingezeichnet hat, sondern das ist das Ergebnis von ausgiebigen Beratungen, in denen Fachleute, Historiker, Geografen, Demografen mit eingebunden waren. Wie lief nun diese Vertreibung ab? Die Experten und die Politiker in Amerika und in Großbritannien waren bei all ihren Überlegungen von geordneten Bevölkerungstransfers ausgegangen. Die Anfänge des Transfers waren aber alles andere als geordnet. Von Mai bis August 1945 gab es in der Tschechoslowakei und in Polen eine Phase der sogenannten wilden Vertreibungen. Das war keine geordnete Umsiedlung, sondern das waren Massaker und Pogrome, in denen Tschechen und Polen mit den Deutschen blutig abrechneten und sie über die Grenze außer Landes trieben. Der Hass, der sich während des Krieges aufgestaut hatte, entlud sich nun in Racheakten. Was die Deutschen in Osteuropa angerichtet hatten, erhielten sie nun heimgezahlt. Bloß, dass in dieser Phase selten nach persönlicher Schuld oder Unschuld gefragt wurde, sondern die Deutschen kollektiv Gegenstand der Rache wurden. Es war aber nicht nur spontane Rache, sondern seitens der polnischen und tschechoslowakischen Politiker das bewusste Kalkül, die Gunst der Stunde zu nutzen und möglichst schnell vollendete Tatsachen zu schaffen, bevor sich die Alliierten auf der Friedenskonferenz möglicherweise die Sache mit dem Transfer der Deutschen wieder anders überlegten. Politiker schürten gezielt das Verlangen nach Vergeltung. Die neue tschechoslowakische Regierung rief Mitte April 1945 die Bevölkerung auf, sich für alle Bestialitäten zu rächen und kein Erbarmen zu haben. Solche Aufrufe fielen natürlich auf fruchtbaren Boden, denn gerade in den letzten Kriegswochen hatte die Bevölkerung noch einmal die Menschenverachtung der Nationalsozialisten erfahren, wenn etwa die Insassen von Konzentrationslagern beim Herannahen der Front in Todesmärschen übers Land getrieben oder Frauen und Kinder als lebende Schutzschilde verwendet wurden. Im tschechischen Fall kam hinzu, dass viele Tschechen während des Krieges mit den Deutschen kollaboriert hatten und nun wenigstens am Ende des Krieges ihren Beitrag zum Widerstand, zum Kampf gegen die Deutschen beweisen wollten. Die sogenannten Beneš-Dekrete, also die Anordnungen des Präsidenten Beneš, die zwischen der Befreiung der Tschechoslowakei und dem Einsetzen der regulären Gesetzgebung durch die Nationalversammlung erlassen wurden, entzogen den Deutschen die Bürgerrechte und die Lebensgrundlage. Die Deutschen wurden ausgebürgert, entschädigungslos enteignet und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Sie durften keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und mussten sich durch ein aufgenähtes N für Niemetz, Deutscher oder durch Armbinden zu erkennen geben. Etwa 100.000 Deutsche wurden in Lagern festgehalten, in denen Willkür, Misshandlungen und Vergewaltigungen auf der Tagesordnung standen. Auch sonst kam es vielerorts zu Gewalttaten. Alle möglichen Leute fühlten sich befugt, Hinrichtungen durchzuführen, und die Gewalttätigkeiten erreichten schließlich Ausmaße, dass auch die Regierung reagieren musste. Bereits im Mai 1945 begannen diese wilden Vertreibungen. Am 15. Juni 1945 verabschiedete die Regierung provisorische Richtlinien für die Durchführung der Vertreibung. Die technische Seite der Operation wurde der Armee übertragen. Die Zwangsaussiedlung verlief in der Regel folgendermaßen: Ein Teil der Bevölkerung wurde in Lager gesperrt, ein anderer zur Zwangsarbeit eingesetzt oder in Güterwaggons oder zu Fuß über die Grenze nach Deutschland oder Österreich geschickt. Die Vertriebenen mussten alle Habseligkeiten zurücklassen und durften nur 30 bis 50 Kilogramm Gepäck, Lebensmittel und eine kleine Summe Bargeld mitnehmen. Das Zusammentreiben und der Abtransport waren häufig von Übergriffen begleitet. Aus den an Polen gefallenen Gebieten des Reiches waren beim Herannahen der Front zwar viele Deutsche vor der Roten Armee geflohen, aber sehr viele auch bei Kriegsende wieder zurückgekehrt in ihre Wohnorte. Die Anwesenheit von Millionen Deutschen in den neu erworbenen Gebieten gefährdete die Nachhaltigkeit der territorialen Veränderungen und machte eine polnische Neubesiedlung schwierig. Daher begannen die polnischen Behörden nach dem Vorbild der Tschechen ebenfalls bereits im Mai 1945 eigenmächtig mit der Aussiedlung der Deutschen, ohne auf eine Regelung durch die Friedenskonferenz zu warten. Treibende Kräfte waren die Kommunisten und die Armee. Durchgeführt wurden die Aussiedlungen von der Armee, die dabei von der Bürgermiliz und der Zivilverwaltung unterstützt wurde. Die Umstände waren ähnlich wie in der Tschechoslowakei, sodass man auch hier von einer Phase der wilden Vertreibungen spricht. Die Armee umzingelte Ortschaften und überraschte die Bewohner mit dem Befehl, innerhalb weniger Stunden zu packen und zu Fuß in Richtung Grenze aufzubrechen. Alle Wertgegenstände wurden konfisziert. Auf dem Weg zur Grenze wurden viele verprügelt, vergewaltigt oder totgeschlagen. Für die Opfer der wilden Vertreibungen aus der Tschechoslowakei und aus Polen gilt gleichermaßen, dass sie jenseits der Grenze ihrem Schicksal überlassen wurden. Die Aktionen waren nicht einmal mit den russischen Besatzungsbehörden abgestimmt, sodass tausende Menschen an der Grenze strandeten, ohne eine Unterkunft und Verpflegung zu haben. Die Umstände dieser wilden Vertreibungen wurden bald in Amerika und in England bekannt und sorgten für Empörung. Die Alliierten billigten zwar den Bevölkerungstransfer an sich, aber nicht in dieser gewaltsamen Form. Sie verlangten im August 1945 auf der Potsdamer Konferenz, der Transfer der Deutschen müsse in geordneter und humaner Weise erfolgen, und verfügten die vorläufige Einstellung der Massenausweisungen. Im November 1945 einigte sich dann der alliierte Kontrollrat über die Verteilung der Vertriebenen auf die Besatzungszonen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Aussiedlung in halbwegs organisierter Form, überwiegend mit Eisenbahnzügen, mit 50 Kilogramm Gepäck pro Person, Lebensmitteln für 3 Tage und der Erlaubnis, 1000 Reichsmark an Bargeld mitzunehmen. Die Deutschen wurden in Sammellagern untergebracht, wo sie auf ihren Abtransport warteten. Die Gesamtzahl der aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und aus Polen nach Deutschland verbrachten Personen, beläuft sich auf ca. 3,5 Millionen. Die Zahl der aus der Tschechoslowakei Vertriebenen und Ausgesiedelten auf ca. 3 Millionen. Die Zahl der Todesopfer ist nicht einwandfrei zu ermitteln. Man geht heute davon aus, dass im Zuge von Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten ca. 400.000 Menschen ums Leben kamen, im Zuge der Vertreibung aus der Tschechoslowakei ca. 15.000 bis 30.000. Diese große Diskrepanz rührt daher, dass in der Zahl die Ostgebiete betreffend auch die Flucht vor der Roten Armee und diese chaotischen Umstände bei Kriegsende mit inbegriffen sind. Das lässt sich praktisch nicht trennen, wer wann wo ums Leben gekommen ist. Die Neubesiedlung der von den Deutschen geräumten Landstriche und Städte verlief in Polen und in der Tschechoslowakei unterschiedlich. In Polen rückten Menschen nach, die ihrerseits ihre Heimat im Osten verlassen mussten. Mehr als 1 Million Polen wurden aus den von der Sowjetunion annektierten Gebieten ausgesiedelt und landeten vorwiegend in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Das war eine große Zahl von polnischen Umsiedlern, die dennoch weit unter der Zahl der früheren deutschen Bevölkerung blieb. In der Tschechoslowakei war es noch schwieriger, die verlassenen Grenzgebiete neu zu besiedeln. Circa 200.000 Auslandstschechen kehrten in die Tschechoslowakei zurück. Der Großteil der Neusiedler kam aus dem Landesinneren. Noch 1985 war die Einwohnerzahl der Grenzgebiete um ein Viertel niedriger als 1930. Viele Ortschaften sind bis heute nicht mehr besiedelt worden. Was ist die Bilanz dieser Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen? Die nationalsozialistische Lebensraumpolitik mündete in die Ermordung und Zwangsumsiedlung von Millionen Menschen in Osteuropa. Sie vernichtete das osteuropäische Judentum, sie zerstörte die Grundlage des Zusammenlebens von Deutschen und ihren slawischen Nachbarn und sie provozierte radikale Antworten in Form von Vertreibungen, Zwangsumsiedlungen und Racheakten. Die Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen nach Kriegsende erreichten zwar ihr Ziel, ein für alle Mal die Probleme mit großen deutschen Minderheiten in Polen und in der Tschechoslowakei zu beseitigen, aber dafür war ein hoher Preis zu entrichten. Millionen Menschen verloren ihre Heimat und ihr Eigentum, wurden entrechtet und vielfach Opfer brutaler Gewalt. Einen Preis zahlten auch Tschechen und Polen. Große Landstriche wurden entvölkert und konnten nicht im früheren Umfang wiederbesiedelt werden. Der Bevölkerungsverlust verursachte beträchtlichen ökonomischen Schaden, weil die deutschen Arbeitskräfte, Handwerker, Unternehmer und auch Fachwissen verloren gingen. Darüber hinaus korrumpierten die auf die Deutschen bezogenen Enteignungen rechtsstaatliche Prinzipien und bereiteten den Boden für analoge Zwangsmaßnahmen der kommunistischen Regime gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Das persönliche Leid von Menschen, die von einem Tag auf den anderen ihre Heimat verlassen müssen und praktisch alles verlieren, was sie sich bis dahin geschaffen haben, die zusehen müssen, wie nahe Angehörige umgebracht werden oder an Entkräftung sterben, dieses Leid ist für uns, die wir seit Jahrzehnten in Frieden leben, schwer nachvollziehbar. Eine Ausstellung, die den Schwerpunkt auf das Erleben, auf die Selbstzeugnisse von Zeitgenossen setzt, kann helfen, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Sie kann in der vorliegenden Form, in der Angehörige verschiedener Nationalitäten zu Wort kommen, die im Grunde ähnliche Erfahrungen gemacht haben, bewusst machen, dass es sich beim Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen bei Flucht, Verfolgung und Vertreibung um historische Phänomene handelt, die nicht einer einzigen Nation gehören und die daher auch einer Vielfalt von Erinnerungen bedürfen. Subjektive Erinnerung von Betroffenen lässt sich nicht normieren. Es kann auch nicht Aufgabe des Historikers sein, Menschen vorzuschreiben, wie sie sich an das, was sie erlebt haben, erinnern sollen. Es ist aber sehr wohl Aufgabe von Historikern, Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, Ursachen und Wirkungen zu diskutieren und damit die subjektiven Erinnerungen in historische Kontexte zu stellen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist und ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen ertragreichen Rundgang durch die Ausstellung und stehe Ihnen gerne für eine Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank.